Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es um das Thema Konflikte. Und wir sind darauf gekommen im Rahmen der Workshop-Reihe Lehrpersönlichkeit. Da haben wir uns kürzlich wieder getroffen und der Wunsch war, über das Thema Konflikte zu sprechen. Umgang mit Konflikten, wie können wir sie vermeiden, entschärfen, lösen, wie gehen wir damit um? Ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich gefreut, dass das vorgeschlagen wurde und habe dann viel darüber nachgedacht, wie ich diesen Workshop gestalten kann. Angefangen haben wir, wie so oft, mit einer Frage. Da sollten alle erstmal spontan aufschreiben, was ihnen dazu einfällt. Hier war die Eingangsfrage. Finden Sie ein Beispiel für einen Konflikt, den Sie selbst durch eigenes Handeln hätten verhindern können oder zumindest entschärfen? Das kann also etwas sein, eine Situation, die zum Konflikt wurde, weil Sie irgendwas gesagt haben oder nicht gesagt haben oder weil Sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben. Was hätte man da anders machen können? Hätten Sie das verhindern können? Das war die Eingangsfrage. Da gab es dann sehr spannende Antworten. Muss ich einmal in meine Notizen gucken, was haben wir denn da so aufgeschrieben. Na, zum Beispiel kann es im Studium zu Konflikten kommen, wenn man sich missversteht, wie die Zusammenarbeit laufen soll zum Beispiel. Oder im Freundeskreis. Was eine Gemeinsamkeit war bei mehreren Antworten, dass es darum ging, ein Problem anzusprechen, sobald man merkt, dass es ein Problem wird und nicht ganz lange zu warten, bis man total sauer ist und dann irgendwann ausflippt. Das kam mehrfach. Da wurde also ein Problem, das am Anfang gar nicht so groß war, zu einem großen Problem und führte letztlich zu einem wirklichen Konflikt, weil es nicht rechtzeitig angesprochen wurde oder nicht auf eine vernünftige Weise angesprochen wurde. Was auch ein interessantes Beispiel war, das war ein Konflikt, der entstanden ist, weil es ein Missverständnis gab über die Beziehungsebene. Das kann ja passieren bei Freundschaften, die so ein bisschen asymmetrisch sind oder bei Freundschaften, wo eine der Personen denkt, dass es mehr als eine Freundschaft ist. Das kann also häufiger mal passieren und auch da ist wieder die Frage, kann man da was tun, damit es nicht zum Konflikt kommt? Kann man vorher irgendwie rechtzeitig erkennen, dass da ein Problem am Horizont aufzieht und wie reagiert man dann am besten? Hier ging es erstmal nur darum, Beispiele zu finden und wir haben mehrere Beispiele dann kurz besprochen, denn ich finde immer wichtig bei Konflikten, dass man sich darüber klar wird, wo das eigene Handeln oder Nichthandeln zum Konflikt beigetragen hat. Denn nur dann können wir aus Konflikten, die wir erfolgreich überstanden haben, was lernen für die Zukunft und können uns dann in vergleichbaren Situationen anders verhalten. Das funktioniert nicht, wenn wir immer nur die andere Seite sehen und immer nur sagen, alle anderen sollen sich anders verhalten. Die zweite Frage war dann die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Das war die Frage, was für Sollbruchstellen gibt es bei mir? Welche meiner Charaktereigenschaften oder welche Angewohnheiten führen häufiger mal dazu, dass es zu Konflikten kommt? Das kann sowas sein wie irgendeine Charaktereigenschaft, die ich habe, die andere Leute häufig nervig finden oder anstrengend. Es kann auch was sein, so eine Angewohnheit oder eine Eigenschaft, die in Kombination mit irgendeiner anderen Angewohnheit oder Eigenschaft zum Konflikt führt. Das kennen bestimmt viele von uns, dass man was an sich hat, was dann mit bestimmten Persönlichkeitstypen immer wieder so zu Konflikten führt und bei anderen gar nicht. Da ging es jetzt also darum, einmal selbstkritisch zu gucken, wo ist meine Sollbruchstelle, wo gibt es was an mir, was manchmal zu Konflikten führt. Da haben wir dann auch mal geschaut, ob wir Beispiele sammeln können, konkrete Beispiele. Und was daraus kam, war sehr interessant. Das kann sowas sein wie eine generelle Reizbarkeit, dass man also auf gewisse Kleinigkeiten immer sehr stark schon anspringt und dann schnell genervt ist oder sich schnell aufregt. Das kann sowas sein wie Rechthaberei, Besserwisserei. Es kann sein, dass man in der Zusammenarbeit oder auch im Zusammenleben mit Leuten einfach unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie gewisse Dinge organisiert sein sollen, wie man miteinander reden sollte, wie sauber, wie ordentlich es sein sollte. Das ist was ich mir in WGs zum Beispiel vorstellen kann, was da ganz oft zu Problemen führt, habe ich auch selbst schon erlebt. Und das eine Thema würde ich jetzt gerne aufgreifen, nämlich das mit dem Recht haben und besser wissen, weil ich selbst davon betroffen bin. Wir haben uns diese Eigenschaften mal angeguckt und haben dann überlegt, wie sehr sind wir dem denn eigentlich ausgeliefert? Also angenommen, ich bin besonders reizbar und reg mich ständig über irgendwelchen Kleinkram auf, habe ich eine Möglichkeit, damit so umzugehen, dass das weniger oft zum Konflikt führt, indem ich zum Beispiel versuche mal einzuordnen, wie wichtig sind denn diese Sachen, über die ich mich da aufrege? Gibt es da nicht vielleicht ein paar Dinge, wo der Ärger eigentlich schon vorbei ist, wenn ich nur einmal tief durchgeatmet habe, zum Beispiel? oder Stichwort Recht haben wollen oder Dinge besser wissen, auch da kann der eigene Umgang mit dieser Eigenschaft schon dafür sorgen, dass potenzielle Konflikte entschärft werden. Da kann ich jetzt von mir selbst sprechen. Ich möchte auch immer Recht haben. Ich denke auch oft, dass ich alles besser weiß. Aber es führt selten zu Konflikten, weil ich inzwischen gelernt habe, zuzugeben, wenn ich was nicht weiß, zuzugeben, wenn ich nicht Recht habe. Und das heißt, dass dann diese Eigenschaft weniger problematisch ist. Sie führt einfach in weniger Situationen zu Auseinandersetzungen oder Konflikten. Ich glaube schon, dass man da was tun kann, wenn man an sich so etwas bemerkt. Kann auch sowas sein wie, ich lebe in einer WG mit Leuten zusammen und wir haben einfach total unterschiedliche Vorstellungen davon, wer wann wie oft was aufräumen sollte oder wie gewisse Dinge organisiert sein sollten. Okay, dann hilft natürlich reden und es hilft, wenn man sagt, was einen da nervt oder worüber man sich ärgert. Trotzdem kann es immer noch sein, dass die Einstellungen der Leute zu diesem Thema so unterschiedlich sind, dass man da nicht wirklich zusammenkommt. Dann kann man versuchen, einen Kompromiss zu finden auf der Handlungsebene, damit man zusammen irgendwie klarkommt. Aber man wird die Einstellung der Leute, die Meinung der Leute dadurch wahrscheinlich nicht verändern. Da ist dann immer die Frage, wie tragfähig so ein Kompromiss ist. Aber versuchen kann man es. Auch da sind dann alle angehalten, einmal sich selbst zu hinterfragen, ist mir das da jetzt an der Stelle wirklich so wichtig oder hat es einfach was mit Gewohnheiten zu tun, mit der Art, wie ich aufgewachsen bin? Was kann ich tolerieren? Was nervt mich wirklich sehr? Verschärfe ich den Konflikt selbst, indem ich dann auch besonders auf gewisse Dinge anspringe? Warte ich vielleicht zu lange mit meinem Ärger und dann explodiere ich richtig, anstatt es einfach am Anfang einmal ruhig zu sagen? Verschärfe ich den Konflikt, indem ich noch mit unbeteiligten Personen darüber rede und mich dann immer weiter da reinsteigere? Das sind alles so Dinge, über die wir da geredet haben. Ein wichtiges Thema waren unausgesprochene Konflikte. Und das können Konflikte sein, die man mit sich selbst hat. Es können auch Konflikte sein mit anderen Leuten. Die Frage ist halt, was macht man, wenn da sowas Unausgesprochenes im Raum steht? Mit sich selbst kann man ja das eine oder andere ausmachen, aber wir haben darüber gesprochen, wie schwierig es ist, unausgesprochene oder unterschwellige Dinge dann wirklich bei sich zu behalten. Ich würde mal behaupten, aus meiner Erfahrung, auch wenn ich mein eigenes Verhalten beobachte, diese unterschwelligen Dinge, die man mit sich rumträgt, die zeigen sich meistens irgendwann auch nach außen. Bei Konflikten, die man mit sich selbst hat, vielleicht nicht unbedingt immer. Aber wenn man mit einer anderen Person unterschwellig irgendwas, wenn man da irgendwas fühlt, irgendeine Spannung, und wenn das nicht auf den Tisch kommt, dann glaubt man zwar vielleicht, dass die andere Person das nicht merkt, aber häufig stimmt das nicht. Und häufig kommt da trotzdem unterschwellig irgendwas an und kann dann trotzdem noch zu Konflikten führen, auch wenn man den eigentlichen Konflikt, das eigentliche Problem, mit dem es mal losging, nicht angesprochen und auch nicht gelöst hat. Auf das Thema kommen wir bestimmt nochmal. Was hatten wir noch? Ich habe dann einfach mal in die Runde gefragt, was noch Themen sein könnten, über die wir reden wollen. Und da kam dann zum Beispiel Konflikte schlichten. Was tue ich, wenn ich nicht selbst unmittelbar beteiligt bin, aber wenn ich gebeten werde, einen Konflikt zu schlichten? Kann ja passieren, im Klassenzimmer zum Beispiel oder in einer Übungsgruppe. Und dann kam noch sowas wie, naja, manchmal kommt es zum Konflikt, weil ich spontan reagiere, weil ich mich irgendwie überrumpelt fühle und dann in dem Moment nicht keine gute Antwort habe oder nicht den richtigen Ton treffe oder mich sonst irgendwie seltsam verhalte. Das kann dann dazu führen, dass ich selber in einen Konflikt gerate. Es kann aber auch heißen, dass wenn eine Person einen Konflikt mit mir gerne lösen würde, ich ihn dann schlimmer mache, indem ich halt so merkwürdig reagiere und nicht souverän. Gut, dazu habe ich dann eine Frage gestellt in die Runde. Und zwar einfach, weil mehrere Leute das beschäftigt hat mit der spontanen Reaktion, die dann vielleicht irgendwie unangebracht ist. Da habe ich dann einfach mal gefragt, was könnte das denn für eine Reaktion sein? Wovor hat man denn da Angst? Also angenommen, jemand kommt, entweder um einen Konflikt anzusprechen oder weil man irgendwas schlichten soll oder lösen soll oder mit einer Beschwerde über irgendwas. Was könnte denn so eine spontane Reaktion sein, die wir dann selber unangemessen finden und von der wir aber glauben, dass uns die manchmal passiert? Da kam dann sowas wie Lachen und das finde ich total verständlich. Kann sein, dass da was an mich rangetragen wird und im ersten Moment denke ich, was wirklich, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und dann fange ich vielleicht an zu lachen und denke dann, okay, das war jetzt aber keine besonders gute Reaktion. Wurde als Beispiel genannt. Auch eine beliebte Reaktion, die häufig nicht hilfreich ist, ist so defensives Verhalten. Das heißt, jemand kommt und beschwert sich oder fragt was oder möchte irgendwas geklärt haben und man reagiert sofort mit, was, nein, überhaupt nicht und du hast angefangen oder ich habe das gar nicht so gemeint oder man schießt irgendwie anders zurück. Trägt nicht gerade zur Klärung bei normalerweise. Also haben wir uns das mal genauer angeschaut. Was sind das denn für Situationen, in denen das passieren kann? Warum ist es denn so schwierig, in so einem Moment dann ruhig zu bleiben? Was könnte man tun? Na und ein Tipp, den ich häufig selber anwende, Pause. Pause im Sinne von, wenn da sowas kommt, nicht sofort reagieren, nicht es aushalten, dass man eben nicht quasi ohne Verzögerung da irgendwas zurückgibt, sondern sich zumindest diesen Moment nehmen, dass man einmal durchatmet, dass man vielleicht auch bewusst einmal einatmet und der Person zeigt, da kommt jetzt gleich eine Reaktion, keine Sorge, aber ich möchte mich zumindest mal 2 Sekunden lang sammeln. Das kann schon helfen. Es kann auch helfen, wenn man den Impuls, den man hat bei der ersten Reaktion, nur bewusst mitschneidet. Das heißt, ja, vielleicht rutscht dann da so ein kleines Lachen raus im ersten Moment. Wenn man das aber bewusst mitschneidet, dann kann man hinterher überlegen, warum war das jetzt eigentlich lustig? Warum war ich nicht in der Lage, das ernst zu nehmen? Und dann kann es sein, dass man beim nächsten Mal schon anders reagiert. Oder wenn man total defensiv wird, auch da kann die Verzögerung schon dabei helfen, zumindest eine andere Formulierung zu finden und das Ganze ein bisschen abzudämpfen. Und wenn man das dann auch noch mitschneidet, kann man hinterher überlegen, warum habe ich mich angegriffen gefühlt? Warum bin ich sofort in dieses defensive Verhalten gegangen? Warum konnte ich denn nicht erstmal sowas sagen wie, ah, okay, ja gut, darüber müssen wir reden. Wir haben dann überlegt, was man sagen könnte. Was könnte so eine erste Reaktion sein, die häufig funktioniert, die einem ein bisschen Zeit verschafft, um kurz nachzudenken und die das Gegenüber auf jeden Fall nicht weiter verärgert. Es ging um Reaktionen, die neutral genug sind, freundlich genug, dass der Konflikt jedenfalls nicht im ersten Moment dadurch verschärft wird, sondern es wird dadurch besser oder jedenfalls nicht schlimmer. Und das kann sowas sein wie, oh, tut mir leid, oder danke schön, dass du das ansprichst, oder oh, Entschuldigung. Und dann vielleicht mit einem, das habe ich nicht gemerkt, oder das ist mir nicht aufgefallen, oder darüber muss ich nachdenken. Typisches Beispiel, jemand beschwert sich über irgendwas, was man angeblich gemacht hat oder tatsächlich gemacht hat. Und dann könnte es ja sein, dass man im ersten Moment total defensiv reagieren will und sagen will, nee, stimmt gar nicht, habe ich gar nicht gemacht, habe ich nicht gesagt oder habe ich nicht so gemeint. Und dann könnte eine Möglichkeit sein, dass man in dem Moment einmal kurz tief einatmet und dann sagt, oh, tut mir leid, ja, ich muss mal darüber nachdenken. Okay, dann denkt man darüber nach und spricht es später nochmal an oder man nimmt sich den Moment, denkt kurz nach und sagt dann, ja, das habe ich zwar nicht so gemeint, aber ich kann gut verstehen, dass das so bei dir angekommen ist. Gut, und dann kann man weiterreden. Das sind nur so ein paar Möglichkeiten. Generell finde ich Atmen wichtig an solchen Stellen, auch damit man irgendwie bei sich bleibt und damit die Stimme fest bleibt, denn sonst kommt es schnell dazu, dass die Stimme sich überschlägt, dass man dann auch nicht mehr, wie soll ich das sagen, in Konflikten passiert es schnell, dass wenn man den Bezug zu seinem Körper verliert, wenn man also nicht mehr ordentlich atmet, dass man dann schnell spricht mit einer Stimme, die wenig resonant ist, irgendwie oberflächlich und dann wirkt man viel emotionaler, als man in dem Moment vielleicht tatsächlich ist. Und wenn man sehr emotional ist, dann führt diese Nutzung der Stimme nicht dazu, dass es besser wird. Auch das möchte ich gleich nochmal aufgreifen. Häufig werden Konflikte deshalb größer oder für alle Beteiligten irgendwie schmerzhafter, weil es nicht gelingt, die emotionale Ebene von der Sachebene zu trennen. Machen wir also da vielleicht weiter. Wenn es jetzt zum Konflikt kommt, wenn man angefangen hat, sich zu streiten oder wenn irgendwie so Gewitter in der Luft liegt, dann finde ich, dass eine wichtige Frage ist, worum geht es hier eigentlich? Worum geht's? Ist es eine Meinungsverschiedenheit? War das ein Missverständnis? Fühlt jemand sich gekränkt, verletzt, ignoriert, auf den Schlips getreten, was auch immer? Also einfach mal so ein freundliches, worum geht's denn eigentlich? Und dann kann man ja selbst was sagen. Okay, ich habe so verstanden, dass das Problem gerade das und das ist. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Dann hat die andere Person eine Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Dann, na, können wir das jetzt klären? Haben wir jetzt Zeit, das zu besprechen? Oder müssen wir uns vertagen? Manchmal ist es eine gute Idee zu sagen, okay, also das ärgert mich jetzt gerade richtig. Ich möchte darüber nochmal reden, aber nicht jetzt. Denn ich bin jetzt zu emotional. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir das vernünftig besprechen können. Lass uns morgen weiterreden. Warum nicht? Die Möglichkeit zur Vertagung sollte da sein. Die sollte man sich auch nehmen, wenn man merkt, dass man gerade so emotional ist, dass man nicht vernünftig und ruhig über Dinge sprechen kann. Es kann auch theoretisch passieren, dass man dann bei der Klärung der Sachfrage merkt, dass das ein Konflikt ist, den man nicht lösen kann. das ist auch okay. Vielleicht besteht da eine Meinungsverschiedenheit, man kommt da nicht zusammen, man kann das nicht klären, dann ist es so. Das gehört auch dazu, dass man dann einfach manchmal akzeptiert, wir haben da unterschiedliche Ansichten, es ist so, wir werden das nicht lösen können, fertig. Und dann muss man sich entscheiden, ob man trotzdem zivilisiert miteinander umgehen kann oder nicht. Ich finde, bei Konflikten, die ausgetragen oder konkret angesprochen werden, ein klares Ende wichtig. Und damit man nicht auseinandergeht und noch so ein komisches Gefühl in der Luft ist von, da sind noch unausgesprochene Dinge, denn das macht es dann in Zukunft schwieriger. Ein klares Ende kann heißen, dass man das vertagt, dass man also sagt, boah, ich bin gerade viel zu emotional, geht gerade nicht, lass uns bitte morgen oder nächste Woche darüber reden. Ein klares Ende kann sein, dass man den Konflikt tatsächlich löst. Da ist der Klassiker, dass man sich über irgendwas einfach missverstanden hat und am Ende sagen dann alle, oh, okay, jetzt, wo wir verstehen, wie das gemeint war, ist alles in Ordnung, alles klar. Ein klares Ende kann auch sein, dass man das Problem einmal benennt, dass alle sich einig sind, worum es da eigentlich geht und was der Konflikt ist und dass man dann feststellt, dass man das nicht lösen kann. Dann ist es immer noch ein Ende im Sinne von, na, da ist Klarheit, alle wissen, worum es geht. Man hat eben verschiedene Ansichten, man kommt da nicht zusammen. Okay, dann kann man sich vertagen und einen Kompromiss suchen irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. Oder man akzeptiert einfach, dass es so ist. Ehrlich gesagt, sehe ich da auch kein Problem und ich habe solche Situationen auch mit mehreren Menschen. Da weiß ich, es gibt gewisse Dinge, da haben wir total unterschiedliche Ansichten. Ja gut, ist so, lebe ich mit. Das muss nicht notwendigerweise zu Konflikten führen. Okay, was noch? Ich versuche mal hier zum Ende zu kommen. Wir haben ein paar Warnhinweise besprochen. Auf meinem Zettel steht Vorsicht. Vorsicht vor unterschwelligen Dingen. Das war vorhin schon mal Thema. Ein unterschwelliger Ärger, den ich lang genug mit mir rumtrage, wird irgendwann wirklicher Ärger und vielleicht explodiere ich dann. Oder ich werde krank, kriege Magenschwüre oder sonst was. Wenn ich mich über eine Person ärgere, ist am besten es anzusprechen, solange der Ärger noch nicht so groß ist. Also vielleicht in dem Moment selber, wenn das spontan geht und ich den richtigen Ton treffe. Oder ich atme durch oder schlafe eine Nacht drüber und spreche es am nächsten Tag an. Aber auf jeden Fall nicht erst dann, wenn ich mich schon 3 Monate lang geärgert habe und das Gefühl habe, ich explodiere im nächsten Moment. Dann mache ich den Konflikt viel größer, als er eigentlich sein müsste. Und Warnhinweis, nur weil wir denken, dass eine andere Person nicht merkt, dass wir uns ärgern oder dass wir gekränkt sind oder so, heißt das nicht, dass sie das wirklich nicht merkt. Es kommen unterschwellig viel mehr Botschaften in der Welt da draußen an, als wir das manchmal so denken. Deswegen bin ich ein Fan davon, Dinge anzusprechen. Timing ist wichtig, einen Konflikt anzusprechen, wenn eine Person gerade aus dem Fahrstuhl steigt oder am Beginn der Vorlesung ist oder total gestresst aus der Übungsgruppe rausrennt zum nächsten Termin. Das ist einfach keine gute Idee. Am Ende eines anstrengenden Gesprächs noch einen draufzusetzen, weil man jetzt noch einen großen Konflikt besprechen möchte, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Also einfach mal überlegen, wie würde es mir denn selbst gehen, wenn mich jemand anspricht auf einen Konflikt und da etwas besprechen möchte. Was sind denn Zeitpunkte, wo ich dafür offen bin, wo ich da gut reagieren kann und was sind Zeitpunkte, wo das für mich sehr unangenehm wäre? Das heißt erstens, dass ich mir dann eine Antwort überlegen muss für solche Fälle. Also so ein Nein, jetzt nicht, ist wahrscheinlich nicht so gut. Oder wenn, dann müsste es noch gepaart sein mit Tut mir leid, das geht jetzt nicht, aber wir können morgen darüber reden. Oder Entschuldige, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ich bin in 2 Stunden wieder da und dann können wir darüber reden, zum Beispiel. Kann auch sein, dass man überfahren wird davon, dass man erstmal gar nicht richtig weiß, worum es geht und dass man dann erstmal die Möglichkeit verabreden muss, darüber zu sprechen, was das Thema ist. Da ist es gar nicht schlecht, sich Formulierungen zurechtzulegen. Ich mache sowas, denn in der Situation kann sonst passieren, dass man viel unfreundlicher ist, als man denkt, einfach weil man im Stress ist oder dass man vor lauter Überraschung gar nichts sagen kann. Sich kleine Formulierungen zurechtzulegen, die sich stimmig anfühlen für einen selbst und von denen man denkt, dass die in der Situation dann die Lage erstmal klären, ist eine gute Idee. Und meine Perspektive ist immer die, was würde ich mir selber wünschen? Also, wenn ich irgendwo hingehen möchte, einen Konflikt ansprechen und die Person ist aber gerade im Stress und es passt nicht, was wäre dann eine Reaktion, mit der ich gut leben könnte? So, als Anregung. Wenn wir in einen Konflikt geraten, dann müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir alle unterschiedlich emotional reagieren und dass wir auch unterschiedlich kommunizieren. Es gibt Leute, die sagen, was sie denken. Es gibt Leute, die alles noch 3-mal ausschmücken. Es gibt Leute, die grundsätzlich nicht sagen, wie es ihnen wirklich geht, sondern immer erstmal noch irgendeinen langen Vorlauf vorschicken. Es gibt Leute, die ihre eigenen Emotionen nicht wahrnehmen. Die können darüber gar nicht so gut reden. Und dann ist noch die Frage, wie gut kenne ich die andere Person? Wie offen und ehrlich möchte ich da sein? Wie verwundbar, wie verletzlich möchte ich mich machen? Und all diese unterschiedlichen Kommunikationsmuster und all diese unterschiedlichen Zugänge zu unseren Emotionen sorgen dafür, dass es dann manchmal bei der Klärung eines Konflikts zu noch weiteren Missverständnissen oder Problemen kommt, weil wir davon ausgehen, dass andere so ähnlich kommunizieren wie wir. Das ist aber in der Regel nicht so. Also Vorsicht, nicht vom eigenen Denkmuster, von der eigenen Kommunikationsstrategie auf andere schließen. Es kann sein, dass die da anders ticken, dass die anders aufgewachsen sind, andere Erfahrungen gemacht haben. Und da ist dann gar nicht schlecht, immer nochmal nachzufragen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, das? Das ist jetzt bei mir so angekommen, hast du das so gemeint? Das macht es ein bisschen länger und komplizierter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich wirklich was klärt, ist auch viel größer. Wovor wir uns hüten sollten, sage ich auch wieder aus eigener Erfahrung, ist Unterstellung. Also Leuten irgendwas unterstellen, was die nicht gesagt, gemeint, gedacht haben, getan haben. Nach dem Motto, wenn die Person das sagt, meint die bestimmt in Wirklichkeit das. Nein, man kann nachfragen. Einfach was zu unterstellen, ist keine gute Idee. Mutmaßungen. Vielleicht war ja das gemeint. Vielleicht hat die Person vorher das erlebt. Vielleicht ist damals das und das passiert. Im Zweifel einfach nachfragen, nicht mutmaßen und dann irgendwas vermuten und darauf das eigene Verhalten dann aufbauen, das kann meistens nur schiefgehen. Genauso Überinterpretation. Ja, es gibt Leute, die ständig so einen sarkastischen Unterton haben, das heißt aber nicht, dass die immer alles wirklich sarkastisch meinen. Genauso ist es ganz einfach, das Verhalten anderer Leute irgendwie überzuinterpretieren, also da viel mehr reinzudichten, als in Wirklichkeit da drin liegt. Und auch dann ist manchmal das Einfachste, nachzufragen, bevor man da irgendwas komplett in den falschen Hals bekommt. Über Atem, Stimme und Körpersprache habe ich vorhin schon mal kurz geredet. Das ist was man üben kann und ich finde das tatsächlich nicht so einfach. Ich arbeite da immer noch dran. Es gibt immer noch Situationen, in denen ich dann merke, wenn ich mich zum Beispiel angegriffen fühle oder irgendwie gekränkt, dann merke ich, oh, jetzt reagiert da auch mein Körper drauf, meine Körpersprache wird so ein bisschen defensiv, vielleicht ist die Stimme auch nicht mehr so klar und so und vielleicht rede ich nicht mehr so deutlich. Irgendwas passiert da. Wenn man das bei sich beobachtet, dann kann man ganz speziell trainieren, damit besser umzugehen. Das heißt, dass man dann trainiert, trotzdem gut zu atmen, trotzdem langsam und deutlich zu sprechen. Und das hilft dann auch dabei, gewisse Reaktionen, die man so drauf hat, die quasi reflexartig ablaufen, zu bremsen und ein bisschen zu hinterfragen. Als Stichworte habe ich jetzt noch stehen Fairness und die Tragfähigkeit von Beziehungen. Damit fange ich an. Die Qualität von Konflikten hat was mit der Beziehung zu tun, in der wir da stehen. Ein Konflikt mit der WG-Mitbewohnerin ist was anderes als der mit einem Ehemann, mit der Ehefrau, mit den Kindern, mit den Eltern, mit der besten Freundin, mit dem besten Kumpel aus der Schule, Kollege, Kollegin, Chef, Chefin, Studis in der Übungsgruppe. Das sind alles total unterschiedliche Beziehungsebenen und je nachdem, wie eng die Beziehung ist und je nachdem, wie tragfähig sie ist, kann das beeinflussen, wie wir mit Konflikten umgehen. Kann sein, dass uns irgendeine Sache bei fast allen Menschen nervt, außer bei der besten Freundin. Das heißt, bei vielen Leuten führt das zu Konflikten, aber ausgerechnet da nicht. Und dann das Stichwort Fairness. Das ist, glaube ich, besonders wichtig für den Kontext Lehrsituation, Lehrpersönlichkeit. Da sind wir nämlich häufig in Situationen, wo wir für uns selber Fairness nicht wirklich erwarten können. Denn da sind Leute, für die wir verantwortlich sind. Es kann also sein, dass wir in einen Konflikt reingezogen werden und die einzige oder sinnvolle Lösung dieses Konflikts werden immer irgendwie beinhalten, dass wir an irgendeiner Stelle uns für was entschuldigen, wo wir nicht wirklich einen Fehler gemacht haben. Zum Beispiel. Das ist an der Stelle egal. Das ist jedenfalls meine Haltung. An solchen Stellen, da muss mein eigenes Ego hinten anstehen, da geht es darum, dass der Konflikt gelöst wird. Es geht nicht darum, ob ich recht hatte. Es geht nicht darum, ob meine Vorschläge berücksichtigt wurden. Es geht nicht darum, ob ich irgendwas gemacht oder nicht gemacht habe. Der Konflikt muss gelöst werden und das kann sein, dass es dann für mich persönlich nicht fair ist. Das ist dann aber so. Das hat was damit zu tun, dass ich für Leute verantwortlich bin, für mein Team um mich herum, für Kollegen oder Kolleginnen oder für die Studis in meinem Vorlesungssaal, völlig egal. Auch im Klassenzimmer kann das passieren. Und sich das einmal klar zu machen, dass im Zweifel das eigene Ego da mal so einen Schritt zurück machen muss, das ist, glaube ich, wichtig, damit man auf Lösungen von Konflikten kommt, auf mögliche Lösungen, die man sonst nicht sieht, weil einem da eben die eigene Perspektive im Weg ist und weil man denkt, man müsste am Ende Recht gehabt haben, zum Beispiel. So, jetzt habe ich hoffentlich ganz gute Diskussion zusammengefasst. Es war wie immer sehr spannend. Es gab Themen, die mehrere Leute betroffen haben, über die wir dann ein bisschen ausführlicher geredet haben. Und die Offenheit, die Fragen, die so kamen, das hat mich wieder sehr beeindruckt. Und ich habe mir viele Notizen gemacht für mich selbst, um über das Thema noch weiter nachzudenken. Wir alle lernen da ständig dazu. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Person ständig 24 Stunden jeden Tag total souverän mit Konflikten umgeht. Wir sind da alle auf der Suche, wir sind alle am Lernen. Und ich glaube, je mehr wir das bewusst machen und je mehr wir üben, auch in kleinen Konflikten uns gut zu verhalten, desto einfacher ist unser Zusammenleben und auch unsere Arbeit zusammen. Es wurde sich gewünscht, dass die Workshop-Reihe Lehrpersönlichkeit weitergeht. Es wurde sich auch gewünscht, dass ich vielleicht nochmal sage oder irgendwo hinschreibe, dass wir uns zwar häufig mit Lehrsituationen beschäftigen und mit dem Klassenzimmer oder der Übungsgruppe oder dem Tutorium, aber dass die Fragen, die wir besprechen, häufig weitergehen, dass es da tatsächlich um Persönlichkeitsentwicklung geht, um Fragen, die wir uns selbst stellen. Manche davon sind unabhängig von Lehrsituationen interessant. Das heißt auch, dass man eingeladen ist zu diesen Workshops, wenn man nicht unbedingt Lehrer oder Lehrerin werden möchte, wenn man Interesse hat. Vorschläge für die nächsten Workshops sind auch gefallen. Und wir müssen da mal gucken mit Terminen. Dazu werde ich was im Student-IP schreiben. Ein Vorschlag, der kam und den ich immer besser finde, je länger ich drüber nachdenke, war Spontanität. Das kann sein, oder gemeint war hauptsächlich Spontanität im Klassenzimmer oder in der Übungsgruppe. Also zum Beispiel die Reaktion auf Fragen oder auf besondere Wünsche oder auf irgendwas Unvorhergesehenes. Und auch der Zusammenhang mit Kreativität wurde da herausgestellt. Das war ein gewünschtes Thema, bei dem ich erstmal dachte, oh Mann, das ist zwar total spannend und ich habe ganz viele Ideen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das in diesem Workshop-Format umsetzen soll. Das hat sich aber jetzt geändert. Ich habe jetzt ein paar Ideen. Und ich denke, das wird das nächste Thema, weil ich da jetzt richtig Lust drauf habe. Dann wurde als Themenvorschlag noch gebracht Selbstkritik. Also Reflexion über die eigenen Fähigkeiten und Schwächen und wie man dann damit umgeht und wie geht man mit Kritik von anderen um und was ist gute, konstruktive Selbstkritik und womit macht man sich einfach nur runter. Dann habe ich noch vorgeschlagen das Thema Scheitern und Misserfolg, denn in Lehrsituationen sind wir ja nicht nur immer mal wieder mit unserem eigenen Scheitern konfrontiert, damit, dass wir mit irgendwas unzufrieden sind, sondern wir sind ja auch damit konfrontiert, dass die Leute, denen wir versuchen, was beizubringen oder mit denen wir über Stoff diskutieren, dass die an irgendwas scheitern. Sprich, jemand hat eine Übungsaufgabe nicht hingekriegt oder hat irgendwas nicht rausbekommen oder ist durch die Klausur gefallen oder in der Schule hat vielleicht jemand Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und erlebt deshalb jede Schulstunde quasi immer wieder als Scheitern, weil immer wieder gewisse Dinge nicht funktionieren. Das könnte spannend sein, da mal darüber zu reden, darüber zu reden, genauso das Thema Misserfolg. Denn wie wir aus Erfahrungen lernen, hat, glaube ich, was damit zu tun, ob wir uns weiterentwickeln, wenn wir irgendwo scheitern oder wenn wir nicht erfolgreich sind. Und das wird nicht so richtig geübt. Ich finde es jedenfalls schwierig. Wie differenzieren wir zwischen Misserfolgen, für die wir selber verantwortlich sind, wo wir also wirklich auch was ändern können, wenn wir dazulernen, und Misserfolgen, wo wir einfach Pech gehabt haben? Wie gehen wir damit um? Dann kam noch das Thema Beziehung. Und Beziehungen interpretiere ich jetzt so, was für verschiedene Arbeitsbeziehungen haben wir da den ganzen Tag um uns, egal ob wir jetzt an der Uni arbeiten oder in der Schule oder woanders. Was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede in diesen Beziehungen? Bei welchen ist wichtig, dass wir die ganz klar definieren? Bei welchen kann man das eher entspannt sehen? Was für Kommunikationsmuster kommen daraus und wie kriegen wir es hin, wenn da Spannungsfelder auftreten, weil zum Beispiel Leute ein anderes Verständnis von der Arbeitsbeziehung haben als wir. Das kann was mit Machtverhältnissen zu tun haben, jemand ist einer anderen Person vorgesetzt zum Beispiel, es kann was mit einer generellen Asymmetrie zu tun haben, so wie im Klassenzimmer, wo der Lehrer oder die Lehrerin eine Autoritätsperson ist, gleichzeitig aber auch im Dienste der Klasse steht, im Dienste der Schülerinnen und Schüler, die was lernen sollen. Das heißt, man ist schon eine Gemeinschaft, aber da vorne steht eine Person, die man als Autoritätsperson wahrnimmt. Was bedeutet das dann für diese Arbeitsbeziehungen? In der Schule kommen ja auch noch die Eltern dazu, die machen das nochmal ein bisschen komplizierter. Darüber könnten wir auch mal sprechen. Ich werde ein paar Themen zusammenfassen und im Stud-IP vorstellen, dann können wir darüber reden, wie es weitergehen soll, in welchen Abständen und mit welchen Themen wir diese Workshop-Reihe fortsetzen. Ich danke Ihnen sehr, sehr für Ihr Interesse und für Ihre Offenheit. Mir macht es immer sehr viel Freude und wir werden bestimmt bald weiter diskutieren. Tschüss!